Hallo zusammen. Schönen Nachmittag. Ich bin mal wieder hier, um was zu erzählen über Supercomputer. Jetzt hat man gerade, ich weiß nicht, wer vorhin in dem Schachcomputer-Vortrag war, der hat natürlich aus erster Hand erzählt, weil er selber dabei war und das Ding selber entwickelt hat. Das kann ich nicht tun. Ich kann nur Zweit- und Drittquellen benutzen, die zusammenfassen und ein bisschen versuchen, in Beziehung zu bringen. Genau das habe ich auch vor heute. Gehen soll es mal wieder um den Herrn Cray und die Entwicklung der Contodata 6600. Das ist ein sehr wichtiger Supercomputer in den späten 60ern, Anfang 70er. Erstmal soweit. Zu mir selbst, ich bin, habe Ausbildung irgendwie so elektrisch, bin seit 4 Jahren freiberuflich, komme aus der Sun- und Storage-Welt, habe in München eine Firma gegründet mit ein paar Leuten. Wir machen mittlerweile viel so E-Mail-Sachen. Alles mit Open Source und mein Job, ich habe so drauf geschrieben, Projektkümmerer. Ich bin also mittlerweile so ein bisschen weg von der richtigen Technik und mache mehr so dieses ganze Projektmanagement, Fäden zusammenhalten, so Kram. Was halt passiert, wenn man irgendwann mal älter wird und junge Leute nachrücken lässt, die vielleicht auch mehr von neuen Technologien verstehen. Ich bin seit 2003 aktiv im Computermuseum München. Dort in dem, was früher CrayCyber.org hieß, wir sammeln alte Großrechner. Betreiben die vor allem auch, das ist so ein wesentliches Selbstverständnis von uns, dass wir die Dinge nicht nur irgendwie hinstellen, um sie dann schön anschauen zu können, sondern wir wollen die auch wirklich laufen haben, die sollen tatsächlich ein Betriebssystem gebootet haben, dass man mal drauf arbeiten kann, sich darauf bewegen kann, um zu sehen, wie das denn früher so war. Ja, ich habe mal irgendwann so einen Spruch gesagt, alles keine 30 Ampere ist Kriegsstrom, sagt man so ein bisschen eine Dimension. Das ist nicht ganz so richtig, aber wir haben schon ziemlich große Kisten bei uns rumstehen. Wer mir irgendwie nachstellen will, ich bin in vielen Social Media Kanälen aktiv, das wäre mit Twitter und sonst About Me Stiefkind. Da findet man alles andere. Xing und Google Plus und Facebook und weiß der Teufel. Worum geht's? Insgesamt dieser Vortrag heute, das ist der zweite Teil einer Vortragsreihe. Ich wollte eigentlich letztes Jahr zum VCFE in München einen Vortrag vorbereiten über die Geschichte von Contodata und Cray. Ich habe dann angefangen zu recherchieren und schnell gemerkt, dass es so ein Haufen Material ist und wenn man dann so auch ein bisschen die Seitenäste betrachtet, dass das einfach zu viel ist für einen Vortrag. Da haben wir gedacht, gut, da machst du eine Vortragsreihe draus. Das ist eben jetzt der zweite. Im ersten ging es so ein bisschen um die Entstehungsgeschichte von Contodata. Ich habe auch noch eine Folie dabei, wo wir nochmal kurz rekapitulieren, was im ersten Vortrag so dabei war. In der Vortragsreihe soll es gehen oder wird es gehen eben im Wesentlichen um Firmen und Personen. Ich habe jetzt nicht vor, so tief technisch in die Systeme einzutauchen. Also ich werde sicherlich nicht irgendwie erklären, wie Speicher organisiert war oder irgendwelche CPU-Register rauskamen. Weil mir geht es eigentlich mehr so um die Firmengeschichte und wie da so Dinge passieren. Und was sicher auch interessant ist, es fängt es dann langsam an, so am Ende meines Vortrags heute werden wir an der Stelle stehen, wo dann sich Cray Research gründet. Und dann geht es auch los mit Seitenästen. Dann passiert bei Contodata noch weiter Großrechnerentwicklung, Supercomputerentwicklung. Bei Cray passiert was. Es gibt dann aus Cray raus noch ein paar weitere Verzweigungen. Irgendwann ist dann am SGI mit dem Spiel. Und das ist so über die Jahre, hat man dann quasi eine Fülle an Material, über das man Vorträge halten kann. Der Vortrag heute wird aufgezeichnet, das zum einen, liegt dann auf mediaccc.de, nehme ich an. Ne? Genau. Und ansonsten das Slide-Deck, ich habe meine ganzen Sachen hier auf speakerdeck.com liegen. Da findet man dann auch die ganzen Vorträge, auch die vom letzten Jahr. Worum soll es heute gehen? Ich hatte es schon kurz angedeutet. Wir betrachten Controldata als Firma und zwar im Zeitraum von 1960 bis 1970 circa. Und wesentlich in der Zeit passiert die Entwicklung der CDC 6600. Das ist so ein ganz wichtiger Supercomputer aus der Zeit. Der hat galt eine ganze Weile als das schnellste System der Welt, ein paar Jahre lang. Nachfolger die 7600 und dann als dritte in der Reihe die CDC 8600. Die wurde zwar entwickelt, aber nie wirklich gebaut, nie wirklich verkauft. Die sieht man dann, ich habe am Ende noch ein Bild dabei, die hat schon rein optisch sehr viel Ähnlichkeit mit der Cray 1. Das ist dann so auch der Übergang dazu. Aber fangen wir vorne an. Was bisher geschah, das ist jetzt so quasi die Stunde vom letzten Jahr auf eine Folie zusammengefasst. Also es geht so nach dem Zweiten Weltkrieg los. Da gab es bei den Amerikanern eine Spezialeinheit, die sich mit Codebreaking beschäftigte. CSAW oder auch CSAW gesprochen. Und als dann der Krieg zu Ende ging, haben die Leute, die dort tätig waren, sich so gedacht, naja, irgendwie auf Militär haben wir auch keine so richtige Lust und irgendwie war das Codeknacken viel, viel spannender und viel interessanter. Können wir denn irgendwie uns was ausdenken, damit weiterzumachen? haben eine Firma ERA gegründet, Engineering Research Associates, eben unmittelbar nach dem Krieg, und haben angefangen, Computer zu bauen. Mit dem Wissen, das sie hatten, das waren Röhrenrechner. Gibt im Wesentlichen vier wichtige Maschinen aus der Zeit. Einmal eine Maschine, die nennt sich Goldberg und Demon, die sind von 47 und 48, die waren tatsächlich Special-Purpose-Geräte, nur zum Code-Knacken da. Dann kam 1950 die Atlas I oder auch ERA 1101 als Produktname und gefolgt 53 von der Atlas II oder auch ERA 1103. Und wer heute früh beim Hans Franke in dem Speicher Vortrag war, der hatte die ERA 1103 als Univac 1103. Das kommt daher, weil diese Firma ERA von Remington Rand gekauft wurde. Und kurz vor dem Kauf, also wir sind jetzt hier oben, kurz vor dem Kauf von ERA hat diese Firma Remington Rand auch Univac gekauft. Und deswegen wurde dann quasi der Rechner unter Univac Brandname verkauft. Ungefähr da, wo die Pfeilspitze ist, also so ganz, ganz kurz vor dem Kauf von ERA, kam ein Seymour Cray in diese Firma. So nach dem Studium, nach seinem Militärdienst, hat er noch promoviert, ist er dort quasi, war so sein erster Job und er hat eigentlich mehr zufällig dort angefangen, weil die halt Ingenieure gesucht hatten und er dort nebendran gewohnt hat. Und dann dachte sie, na gut, geht da mal hin und fragt da mal nach und die konnten ihn dann prompt brauchen. Ja, aus Remington wird dann später Sperry Rand und da gab es dann so, wie es häufig so ist, Unzufriedenheiten unter den Entwicklern. Die Engineers hatten andere Sachen im Kopf als das Management und dann haben sie gesagt, na, lass uns was Eigenes machen, lass uns eine Firma gründen. Das ist eben dann die Control Data draus geworden. Genau, Seymour Cray erzählt, kommt dann eben zur Firma ERA. Wir hatten es heute früh, hat mich einer gefragt, also Seymour Cray ist leider schon seit ein paar Jahren tot, der ist verstorben an den Folgen des Verkehrsunfalls. Ja, hätte kürzlich Geburtstag gehabt, am Ende September, 28. war es, ne? Ja. Ja, Control Data wurde gegründet Ende 57, im Herbst 57. Das Interessante war, die Leute brauchten natürlich Geld, sie wollten Computer entwickeln, das kostet, man muss irgendwie Leute einstellen, bezahlen und so weiter. Und dann sind die Gründer losgezogen und haben tatsächlich so im Bekanntenkreis nachgefragt, gebt uns bitte Geld. Sie waren vorher bei den Banken, die Banken sagten so, Computer, was ist das denn? Rentiert sie nicht, ist uns zu unsicher, bezahlen wir nichts. Und dann haben sie eben unter den, im Wesentlichen in der Verwandtschaft und Bekanntschaft bei den Nachbarn nachgefragt. Am Anfang haben sie es irgendwie so aus dem Auto raus, mehr oder weniger wie so Vertreter versucht zu verticken. Später sind sie dann auf die Gedanken gekommen, sie könnten so Dinnerpartys machen und dann immer so zum Ende der Dinnerparty, alle die da waren, haben sie dann so gesagt, so Mensch, was wir Tolles vorhaben und Computer erobern die Welt und gebt uns bitte Geld dafür. Hat funktioniert. Plan war, 600.000 US-Dollar zusammenzukratzen, wohlgemerkt 1957, also ja, kann man sich vorstellen, was das heutzutage ist. Zusammen kamen dann 1,2 Millionen. Die sie irgendwie so das Doppelte, was sie haben wollten, haben sie dann zusammengekriegt. Und dann geht es eben los mit der Entwicklung dort. Es ist dann auch so die Zeit, wo die Transistoren gibt es schon eine Weile, aber jetzt konnten wir halt so langsam anfangen, die auch zu benutzen. Und dann hat eben auch jener Herr Cray angefangen, mit Transistoren Computer zu bauen, also aus den quasi die Röhrenschallkreise zu transistorisieren. Und das erste war dieser Little Character, das war eigentlich als Testballon gedacht. Der war aber dann eine ganze Weile tatsächlich recht erfolgreich, hat auch wirklich verkauft und Geld damit verdient, als so ein kleiner Bürocomputer sozusagen. Und wichtige Maschine zu der Zeit dann, als das hier funktionierte, wusste man, okay, Transistoren machen Sinn, im Computer zu benutzen. Und dann hat man eben diese CDC 1604 gebaut, als Transistormaschine, 48-Bit, das war 12 oder 24-Bit, weiß ich nicht mehr genau aus dem Kopf. 48-Bit-Maschine, 200 Kilohertz Taktfrequenz und das war damals die mit Abstand schnellste Maschine der Welt. Und das war dann das Ende meines letztenjährigen Vortrags und jetzt tauchen wir quasi ein in was danach kommt. Seymour Cray, als Seymour Cray zu Control Data geholt wurde, das war ein paar Monate nach der Gründung, weil er sollte erst ein Projekt bei Sperry Rand noch fertig machen, wo die US Navy mit drin war und die wollte man sich als Kunden nicht vergraulen bei Control Data, also hat man den erstmal dort gelassen. Er wollte eigentlich nicht, aber er musste. Und als er dann zur Control Data kam, war dort noch so die Überlegung, was wollen wir denn eigentlich genau tun? Sie hatten so Know-how über Trommelspeicher, wie man so Trommelspeicher baut. Das wäre eine Möglichkeit gewesen. Sie hatten die Überlegung, ob sie irgendwas vielleicht bauen zum Industriedatenerfassung, so in die Richtung. Und dann kam eben ein Herr Cray und der meinte so, alles was ich kann, ist Computer bauen. Genau das werde ich tun. Und dann haben sie eben Computer gebaut. Das ist recht erfolgreich. So, unmittelbar nachdem die 1604 fertig gebaut war oder fertig entwickelt wurde, die war dann noch nicht ganz am Markt, die muss dann, ne, muss man dann irgendwie ein bisschen verkaufen und so weiter. Aber unmittelbar nachdem die fertig entwickelt wurde, beginnt die Entwicklung der 6600. Und das Designziel sollte 50 Mal schneller sein als das Vorgängermodell. Und das war schon sehr ambitioniert. Manche Kritiker zu der damaligen Zeit meinten, das sei wohl auch sehr überambitioniert, das wäre nie hinzukriegen. Also üblicherweise war damals so von Generation zu Generation, wenn man mal so von den ersten Röhrenrechnern rausgeht, hat man ungefähr das 4- bis 5-fache an Geschwindigkeit Steigerung jeweils drin gehabt. Und 50 Mal schneller, das ist schon mal Ansage so, ne? Muss man klarkommen. Und das bedeutet dann von dem, ich hatte es hier unten stehen, von den 200 Kilohertz würde das dann bedeuten, man macht, taktet das auf 10 Megahertz. Also ist auch ein entsprechender Sprung. Es gibt bei Sperry Rand noch diese Univac-Entwicklung, die sollte 100 Mal schneller sein als der Vorgänger. War ein furchtbarer Flop, die kam nie wirklich, es wurden ein paar Teile verkauft davon, aber so richtig ist das Ding nie gelaufen oder hat nie funktioniert. Und natürlich braucht man auch Geld für eine Computerentwicklung. Das ist, kann man sich vorstellen, nicht ganz billig. Und da gab es dann eben als Cash-Cow bei Control Data diese CDC 3600. Das ist so eine kleine Maschine, die hat man also zwischendurch, als die 1604-Entwicklung schon recht weit fortgeschritten war, wo absehbar war, die wird irgendwann auf den Markt kommen. Dann hat man eben diese 3600 noch so parallel als kleine Maschine entwickelt. Und diese 160 und 160A, das ist im Grunde die Desktop-Variante von der 1604, von dem ersten großen Ding, das die hatten. Das sieht man hier auf dem Bild. Also Desktop heißt, das ist ein Schreibtisch mit dem Computer drin, mit einer Konsole drauf, wo quasi der ganze Computer, die Elektronik ist alles in diesem Tisch drin. Und das waren, hat man gut verkauft, diese Dinger. Da kam es auch da kam das Geld, um dann die Entwicklung zu bezahlen. Und wie es auch heute noch ist, muss natürlich müssen alle regelmäßig Pläne abgeben. Was willst du denn in diesem Jahr oder im nächsten Jahr machen? Oder bei CDC waren es 5-Jahrespläne. Die meisten Manager und Kollegen von Cram haben irgendwie lange Erklärungen und Begründungen geschrieben, wozu sie das Geld brauchen, was sie alles vorhaben. Und Cray's 5-Jahresplan ist, den größten Computer der Welt zu bauen, und das Ein-Jahr-Ziel ist ein Fünftel davon. Das war also so sein. Seine Vorhersage, man merkt dann schon, er hat sich um Management nie groß gekümmert. Das war ihm immer irgendwie so, er war halt Ingenieur, der will entwickeln und der will irgendwie coole Sachen bauen, und das Management, das ist ihm irgendwie alles so lästig. Das zieht sich auch durch die ganze Karriere. Habe ich irgendwas vergessen? Er tritt, das ist nur ein Ding, er hatte den Posten des Director of Engineering bei CDC bekommen, weil er ja auch so mit Gründungsmitglied war und eben auch seine Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt hat. Und er tritt aber dann, weil er eben von diesen Management-Sachen nicht wirklich was am Hut hat oder nicht wirklich was damit zu tun haben will, tritt er auch von dem Posten zurück und zieht dann, das werden wir später noch ein bisschen im Detail sehen, mit seinem Labor, mit ein paar so Engineers um nach Chippewa Falls von Minneapolis weg, wo also die das Headquarter ist, zieht er so ein bisschen außerhalb, um dort seine Ruhe zu haben und mit seinen Leuten da irgendwie fernab vom Tagesgeschäft das Zeug entwickeln zu können. Wichtig für Control Data war an der Stelle, also deswegen kann man auch solche Sachen dann vielleicht eher durchgehen lassen, sie wollten halt den Ingenieur Cray behalten und mehr oder weniger um jeden Preis behalten, und dann können sie natürlich auch ein paar so Sachen erlauben, die man vielleicht als normaler irgendwie Ingenieur sich nicht erlauben kann. Weil natürlich, klar, wenn man so jemanden in Konkurrenz findet, dann ist man im Grunde das Geschäft los, weil dann natürlich der Rechner woanders gebaut wird von einer anderen Firma. So, dann, CDC ist am Wachsen, die hatten in Minneapolis ein Gebäude bezogen, die waren Untermieter eigentlich bei einem Zeitungsverlag, hatten da irgendwie ihre Schreibtische und Arbeitsbänke im Papierlager stehen, wo also auch die großen Papierrollen rum waren, das war alles staubig und schmutzig, und irgendwann konnte man sich dann leisten, entsprechend umzuziehen, und man ist dann eben eingezogen in dieses Stratware Building, auch wieder in Minneapolis. War nicht weit, entsprechend größere, schönere Räume, aber Cray ist natürlich weiterhin gefragt, die 1604 ist sehr erfolgreich, bekommt immer noch viel Besuch vom Management, Kunden wollen mit ihm reden, und wenn es nur ganz kurz mal die Hand schütteln ist, so dem großen Meister, ne, schönes Gerät gebaut, so, und das ist eben alles zu lästig. Und dann fängt er eben an zu suchen, macht, es ist alles so sein eigenes Ding quasi, wo er anfängt, sich zu überlegen, wo könnte er denn hinziehen, fährt dann verschiedene Regionen ab und sucht so rum, findet nichts Vernünftiges, bis er irgendwann mal bei einem Verwandtschaftsbesuch in Chippewa Falls sich denkt, Mensch, da ist er zu Hause auch, da ist er groß geworden, Mensch, eigentlich könnte man doch auch hierher gehen. Und hat dann mit der Stadt gesprochen und die meinten, ja, können wir machen, wir hätten hier Fläche und so weiter. Er hat dann auch selber um alles gekümmert. Also wenn Control Data gibt dem Ganzen, hat das quasi ja gebilligt, würde ich fast schon sagen. Also nicht wirklich unterstützt. Das heißt, sie haben das zwar erlaubt, aber die ganz nicht weiter geholfen bei, was weiß ich, er musste dann eben ein Grundstück besorgen, dort Laborgebäude errichten, sein eigenes Wohnhaus irgendwie, die Ingenieure mussten mit umziehen und die mussten das vom eigenen Geld bezahlen. Da bekam man so keine Umzugsbeihilfe oder irgendwie sowas, was vielleicht irgendwie eher üblich wäre. Ja, und so kauft er eben dann, baut dann die Sachen, die er braucht und zieht um. Vorteil ist, es ist eben diese 80 Meilen entfernt. Man kann nicht mal eben so ein paar Blocks die Straße runtergehen oder mit dem Auto irgendwie ein Stadtviertel weiterfahren. Also es ist schon entsprechende Anreise notwendig, um vorbeizukommen mal eben. Ferngespräche waren damals noch vermittelt. Also man konnte einen als Manager mal eben schnell da wohin und musste mit Vermittlung, war also mühsam, macht man eine so ohne weiteres. Ganz wichtig, auch für Cray damals, wir sind mitten im Kalten Krieg, 62. Das heißt, die Location, die er sich ausgesucht hat, die hat er absichtlich auch so gewählt, dass sie ein Stück weit weg ist von den typischen Zielen von so einem Nuklearsprengkopf. Das heißt also irgendwie keine große Metropole, nichts, wo irgendwie große Industrieansiedlungen sind. Und da war er da eben auch recht gut verpackt quasi, ein Stück weit ab vom Schuss. So, dann ist eben der Umzug, die Engineers mussten selber bezahlen. Vielleicht mal zum Vergleich, ein Engineer verdiente damals so ungefähr 8.000, 9.000 US-Dollar im Jahr. Das war das Jahresgehalt. War sicherlich auch für damalige Zeit für einen Engineer nicht das allergeringste Gehalt. Also Durchschnittsgehalt waren damals, meine ich, so um die 3.000 Dollar, habe ich mir nachgelesen. Und dann ziehen die eben raus. Ein Herr Cray, 14 Engineers und 4 Programmierer. Die Zahl ist später noch wichtig. Und dann fangen sie dort an zu bauen. Oder, nein, stimmt gar nicht. Angefangen haben schon vorher. Dort geht es aber dann so richtig los. Zuerst war die Idee, wir nehmen einfach, was wir haben. Die Schaltkreise, ist ja schon mal entwickelt worden, so ein Supercomputer. Lass uns doch die Schaltkreise nehmen, aber dafür bessere Transistoren, die können wir uns jetzt leisten. Wir haben als Firma entsprechend Geld. Man kann sich die besseren Transistoren leisten. Natürlich hat sich auch die Transistorentwicklung verbessert. Das heißt, über die Jahre, die sind auch besser geworden in der Qualität. Gab aber nur mäßigen Erfolg. Ein bisschen besser ist es geworden, ein bisschen schneller auch, aber nicht so richtig. Dann hat man angefangen, an Schaltungen zu bauen. Also jeder, der Schaltungen entwickelt, kennt es dann. Er fängt irgendwie an, so mit irgendwie Widerständen zu tüfteln und vielleicht irgendwie anders anordnen, mit anderen Spannungspegeln und so weiter. Geht über viele Runden, aber so wirklich besser wird es nicht. Falle nicht schneller. Im Gegenteil, es wird sogar die Zuverlässigkeit schlechter. Das heißt, so, je mehr man quasi da rumdreht an irgendwelchen Schräubchen, desto unzuverlässiger wird das Gerät. Und dann taucht plötzlich von Fairchild ein Siliziumtransistor auf. In der Literatur heißt es immer eine Neuentwicklung von Fairchild. Ich glaube nicht, dass es eine Neuentwicklung des Siliziumtransistors ist, aber es ist eine Neuentwicklung des Herstellungsverfahrens. Die führen zu der Zeit nämlich den Planartransistor ein. Und der scheint tolle Eigenschaften zu haben, das fällt dem Herrn Cray irgendwie auf und dann aus einer quasi Verzweiflungstat raus steigen die eben um von Germanium-Transistoren auf eben diese Planar-Silizium-Transistoren. Man muss sich ja vorstellen, 1962, wo das Ganze stattfindet, da ist man schon 2 Jahre am Entwickeln. Die CDC 3600, die ist auch schon eine Weile am Markt. Das Management wird die ganz gerne abgelöst haben. Man braucht irgendwie was Neues, man muss den Kunden neue Geräte in Aussicht stellen. Auf der anderen Seite ist, wenn man hier so als Ingenieur rumtüftelt mit den gerade mal 14 Leuten, das hat an der Branche auch eine bestimmte Bekanntheit. Wenn man dann da irgendwie auf die Schnauze fällt, dann hat man natürlich auch den entsprechenden Ruf weg. Ne? Ihr habt ja keine Ahnung. Und ja, das war dann deswegen auch so eine Art Verzweiflungstat. Ne? So, bevor wir jetzt irgendwie gar nichts mehr anders haben und alle scheitern, probieren wir mal damit rum. Und siehe da, plötzlich ist alles viel einfacher. Also die Schaltkreise, die man damit aufbauen kann, sind einfacher als die aus der 1604. Die Schaltzeiten sind kürzer, das heißt, man kann höher takten. Man hat geringere Signallaufzeiten und damit ruckzuck den nächsten Bottleneck oder das nächste Problem. weil jetzt plötzlich Signallaufzeiten eine ganz andere Rolle spielen, wenn man entsprechend schneller taktet. Da muss man eben darauf aufpassen. Das war vorher nie so nie so das Problem. Aber dann ist es eben das Problem. Wer das ein bisschen genauer nachlesen will, es gibt ein Buch als PDF von dem Jim Thornton. Das ist quasi er und Gray haben gemeinsam diese Maschine entwickelt. Jim Thornton macht dann später bei CDC andere Dinge. Von dem gibt es ein Buch, das ist als PDF veröffentlicht, das ist auch legal als PDF veröffentlicht. Und man hat irgendwie die Witwe gefragt, ob es das irgendwie als PDF veröffentlicht gibt. Und ist da hinten noch so ein Schreiben drin, so in Kopie noch. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das beschreibt so die ganzen Gedankengänge dabei, wie wir dieses System aufgebaut haben. So, er soll natürlich viel leistungsfähiger werden, der neue Computer, also braucht er eine ganze Menge mehr Gatter. Man hat vor, so 10 bis 20 fache Menge an Gattern reinzupacken. Zugleich soll er aber auch als Footprint, als Stellfläche kleiner werden als der 1604. Also müssen diese ganzen Transistoren irgendwo hin. Und was er dann als Neuigkeit einführt, das sind diese Cordwood-Packages. Das ist dann hier drüben so ein Bild. Man sieht dann zwei Platinen und Bauelemente, Transistoren, Widerstände sind zwischen den Platinen angeordnet, von oben nach unten. Und hinten raus sind dann die Pins quasi auf die Backplate, wenn man so will. Da steckt man sie so quasi auf Steckplätze drauf, wo dann hinten die ganze Querverkabelung ist zwischen den einzelnen Modulen. Und vorne sieht man noch, recht schlecht jetzt, ich habe leider mein Modul vergessen zum Herzeigen zu Hause, vorne sieht man noch oben drei und unten drei so kleine Anschlüsse. Das sind Messpunkte. Da gibt es dann für quasi bevor so das System ausgeliefert wurde, gibt es dann entsprechende Messanleitungen oder der Ingenieur im Feld, wenn irgendwo Fehler war und Fehler suchen musste, da gibt es dann auch so ganze Bücher, wo es dann heißt, stell bitte am Oszilloskop die und die Parameter ein und dann miss bitte an dem Punkt und dann gibt das Kommando ein und dann muss irgendwie das Signal rauskommen. Und wenn es rauskommt, mach weiter auf Seite 18 und wenn es nicht rauskommt, mach weiter auf Seite 25. So und so kann man sich dann irgendwie durch das System durchdebuggen. Dazu diese Messpunkte vorne dran. Aber man kann sich vorstellen, das ist relativ dicht. Also das sind jetzt in einem Modul, das hat so die Größe von so einer Zigarettenschachtel ungefähr. Auf einem so Modul sind 64 Gatter drauf. Ist sehr dicht gepackt und wird dann entsprechend warm. Und man kann sich auch vorstellen, mit Luftkühlung, wenn man jetzt so Module im Rack drin stecken hat da rein auch und irgendwie Luft von oben nach unten durchbläst, könnte man auf die Idee kommen, weil es ja mit diesen Platinen relativ gut geht von oben nach unten, aber wenn natürlich viele, viele Widerstände und Transistoren in Querrichtung liegen, dann hast du irgendwann keinen Luftstrom mehr von unten nach oben. Der versiegt einfach. Also war Luftkühlung nicht der große Renner, das war zu wenig. Das nächste wäre Flüssigkühlung. Gab es bisher nicht im Rechnerbau zu der Zeit. Ist aber was völlig Neues und sozusagen Glück im Unglück in dem Ingenieursteam als Mechanical Engineer ist ein Dean Rush und der war vorher im Kühlanlagenbau beschäftigt. Er hat also vorher irgendwelche Klimaanlagen im Wesentlichen gebaut und der wusste dann so ein bisschen mit Flüssigkühlung, mit Kältetechnik umzugehen und hat dann angefangen, so ein Ding zu entwerfen. So eine Flüssigkühlung. Oder auch zu kalkulieren erstmal, zu berechnen. Der erste Entwurf, das war eben so ein Hybrid mit Luft und Freon, wo man quasi nur Teile davon quasi von dem Ding kühlt. Freon ist eine Kühlflüssigkeit. Ich meine, das ist ein FCKW, ne? Flugkohlenwasserstoff, was man heute nicht mehr haben will. Also was früher in Kühlschränken auch drin war, sowas. Hat er dann aber rausgestellt bei der Berechnung, dass man nicht genügend Leistung wegkühlen kann auf die Art und Weise. Und dann hat man eben eine komplette Flüssigkühlung entworfen und die auch angefangen als Prototyp zu bauen. Wurde auch sehr kritisiert vom Headquarter aus, von den Ingenieuren da. Die sagen so, seid ihr wahnsinnig, Flüssigkühlung und was das für ein Aufwand ist und es geht doch alles gar nicht. Aber als dann der Prototyp fertig war, so sagt die Literatur, waren sie wohl doch alle sehr überrascht, dass es eigentlich recht gut funktioniert. Das Kühlprinzip dabei ist, vielleicht nochmal hier zurück, also das hier vorne, diese Blende, das ist Metall, das ist Aluminium. Und wenn man das Ding dann ins Gehäuse reinpackt, da sind dann so Schrauben oben unten drin und das hat dann einen Leitkontakt auf ein Rohrsystem, wo dann diese Flüssigkeit durchgepumpt wird, für den Wärmetransport. Und damit konnte man eben die auf diesem Cordwood-Modul entstehende Wärme über die Blende vorne abführen. Genau. Und auf diese Weise kriegt man dann eben, die ganze Maschine hat 6700 von diesen Modulen und damit etwas mehr als 400.000 Gatter als Gesamtmaschine. Man sieht hier mal ein Bild, das ist leider kein sehr gutes Bild, aber ich habe selber kein besseres gefunden. Wir haben bei uns im Museum keine solche Maschine stehen. Das ist aus dem Computer History Museum fotografiert. Und da sieht man, das ist also die Maschine hier offen. Normalerweise ist die zu. Ich habe später noch ein anderes Foto. Das dürfte so eine Backplane-Verkabelung hier sein. Und das hier ist die Operator-Konsole. Das sind zwei Monitore. Zu der Zeit gab es noch keine Bitmap-Grafikkarten. Die Technologie war einfach noch nicht da. War noch nicht erfunden. Was man hatte, waren Monitore aus der Radartechnik. Röhren aus der Radartechnik. Und die haben wir dann auch daher genommen. Und das ist ganz witzig. Das zieht sich auch später noch durch. Wir haben bei uns ein sehr viel neueres Modell. Das ist dann nur noch ein Monitor, also ein Display. Aber auch das ist genauso aufgebaut. Und zwar ist es wie ein Oszilloskop. Der schreibt quasi wie ein Vektor, schreibt er die Buchstaben auf dem Bildschirm. Ja, sieht man auch selten mittlerweile. Witzige Geschichte. So, 63 ist dann die Entwicklung des Geräts beendet. Es zeigt sich, das ist tatsächlich so schnell, wie man es haben wollte, mit diesen 50 Mal schneller. Interessant finde ich, das Instruction Set ist sehr klein. Im Grunde eine RISC-CPU, lange bevor der Begriff RISC überhaupt existent war. Hatte auch die ungefähr 3 Million Instructions per Second, die man haben wollte. Und so ist es dann als Gesamtkonstrukt aufgebaut. Das ist aus diesem Thornton-Buch, wo ich vorher das PDF erwähnt hatte. Ja, das ist eben so ein Kreuz mit jeweils, das muss man sich vorstellen, das ist die Sicht von oben. Das ist also Schrank hoch, das Ding. Und das sind dann so Platinen, die man so Metallrahmen, die man so rausschwenken kann, wo dann die Bauteile drauf sind. Und dann sieht man eben, hier sind 4x16K Memory, da sind nochmal 2x16K Memory und da oben nochmal 2x16K Memory. Hier sind CPU-Komponenten, der Dividierer, Add und Shift, die Register, Multiply und die CPU-Kontrolle, also das Kontrollwerk dazu. Und da oben ist dann die Peripherie-Anschlüsse, wo es dann rausgeht auf die Drucker, Tape-Drives, Lochkartenleser, Lochkartenstanzer, Platten. Hier sind die Kühleinheiten immer an den Kopfenden des Kreuzes. Hier innen drin ist sozusagen die Querverkabelung, weil das ja alles miteinander irgendwie sich unterhalten muss. Und hier vorne ist so ein Dead Start Panel, das ist, mit dem man die Maschine startet. Da habe ich ein Foto dazu. Ich muss vergessen, nach da unten noch, genau. Der Mitbewerb, IBM, ist natürlich gut dabei, groß dabei. Die haben einmal angekündigt eine ASC1, die wurde auch nie gebaut, nur für viel Geld entwickelt, aber dann nicht fertig entwickelt. Das war einfach, hat sich dann rausgestellt, völlig falscher Pfad, auf den die dann in die Entwicklung gegangen. Das wäre nochmal ein extra Vortrag wert. Und IBM hatte eine 360-90, das hatte IBM dann als High Performance, als Supercomputer auch lanciert und haben einen ganzen Haufen FAT verbreitet, also viel Uncertainty und hier in Doubt. Das heißt, sie haben immer gesagt, so, wir machen was ganz Tolles und wird irgendwie viel besser als alles andere. Und das hat dann tatsächlich Kunden davon abgehalten, CDC-Sachen zu kaufen, obwohl CDC da war und funktioniert hat. Das macht man auch heute noch so. Ist ja so nichts Neues. Interessant ist, mit diesen 3 MIPS, das war das schnellste, was man damals so hatte zu der Zeit, mit Abstand schnellste, also trotz allem, trotz dieser ganzen IBM-Geschichte, das hat sich auch in der Branche durchaus rumgesprochen und plötzlich sind vor allem auch die ganzen Forschungseinrichtungen in den USA, haben irgendwie Probleme gefunden, für die sie die Rechenleistung brauchen. Also, ne, kann man sich ja mal vorstellen, wenn man sagt, Mensch, wenn man das berechnen könnte, ja, plötzlich können wir das irgendwie, scheint zu gehen. Und das war dann auch durchaus für den Erfolg verantwortlich. So, das ist das andere Bild, das ist jetzt quasi geschlossen. Das ist jetzt dieses Kreuz der Maschine. Hier vorne die Kühleinheiten, die Schränke und eben innen dran diese Rahmen. Operator-Konsole, das dürften Plattenlaufwerke sein. Das ist wahrscheinlich so ein Terminal-Arbeitsplatz zum Eingeben. Das sind die Tape-Drives und hier hinten 2 Lochkartenleser und 1 Lochkartenstanzer. Und ich habe mir sagen lassen in so einer Mailingliste, wo jemand meinte, er glaubt, dass das Foto quasi gestellt ist oder die Maschinen dort nur aufgestellt wurden, weil das ist wohl von der Anordnung der Säulen, die man da so sieht, der Eingangsbereich des Headquarters von Control Data und zu der damaligen Zeit. Und es war wohl dann dort aufgestellt aus Fotografiezwecken, um das dann irgendwie in Broschüren drucken zu können. Und hier drüben, das ist eben so ein Dead Start Panel. Und wer hinten in der Ausstellung die Deckmaschinen zum Beispiel gesehen hat, oder so diese PDP 8, 10, 11 Geschichten kennt, die müssen, da muss man auch vorne so quasi im Grunde Register für Register das Kommando reintockeln und dann überladen. Und hier hat man halt mal so, muss man das nicht zeilenweise machen, sondern kann man das irgendwie so am Stück alles reintockeln und so, paff, und jetzt führt das bitte aus. Und dann zieht sich halt die Maschine darüber hoch. Das ist so, das ist kein Deadstart-Panel von der 6600, das ist ein späteres. Aber das dürfte ähnlich ausgesehen haben. Genau, das versteht man bei, also bei CDC ist immer der, die haben auch auf den Konsolen immer so einen großen Knopf Deadstart, wo man dann ist quasi der Reset-Knopf. Ich finde den Begriff sehr lustig. So, dann ist die, war die Maschine fertig. Kam auf den Markt. War das Schnellste, was man damals irgendwie kriegen konnte für Geld. Und dann fällt einem Mr. Watson, Chef von IBM, fällt dann auf, wie das denn sein kann, dass irgendwie so eine komische Firma mit gerade mal 34 Leuten, einschließlich des Hausmeisters, davon 14 Ingenieure, 4 Programmierer und nur ein einziger Doktor, wie die so eine Maschine bauen können. Wenn man doch den IBM, die IBM-Bemühungen sich betrachtet, was die denn so irgendwie da an Geld reinstecken, an Aufwand reinstecken und das eben nicht schaffen. Also da war dann schon ein gewisser Neid da, und sicherlich auch ganz klar ein strategisches Ziel zu sagen, dem Konkurrenten den Versuch irgendwie klein zu kriegen, ja. Auch das ist nichts Neues in der Branche. Für CDCs schaut die Sache ein bisschen besser aus momentan, aber. Also, in 65, ich hatte ein paar Abteilungen, wie man halt so als Firmenabteilungen hat, für alles Mögliche. Nicht nur für die eigentlich Rechner, natürlich will man dann auch Peripherie zum Beispiel machen. Das war das Quay-Labor in Chippewa Falls. Data Center Division, die haben zum Beispiel sehr früh schon angefangen, eigene Data Center aufzubauen und Rechenzeit zu vermieten. Auch da wollte man eben Geld verdienen. Hatten 15 Büros weltweit, davon 3 in Europa. Das war eins in England, eins in Deutschland, eins in der Schweiz. Sind dann Mitte der 60er nochmal umgezogen in ein neues Headquarter in Bloomington. Da waren sie dann bis zum Konkurs viele Jahre später. Und hier haben wir noch, weil es die Literatur hergegeben hat, rausgekramt, also der Aktienkurs quasi über nicht mal 10 Jahre sich verdreihundertfacht. Das ist, also auch für ein Startup ist es schon ganz schön ordentlich. Entsprechend steigt auch die Mitarbeiterzahl. Die steigt aber nicht nur durch Neueinstellungen, sondern der Bill Norris, Gründer von ContoData, der will sich möglichst breit aufstellen, so würde man heute sagen. Also nicht nur diese Supercomputer bauen und ein bisschen Peripherie dazu, sondern eben auch Dienstleistungen dazu anbieten, Consulting-Services, eben eigenes Rechenzentrum, wo man Rechenzeit mieten kann, viele, viele Dinge. Und zum Beispiel haben sie dann auch in der Zeit, quasi in den 60er Jahren, auf 10 Jahre sehr, sehr viel Firmen zugekauft. Gerade hier so Anfang der 60er, Anfang bis Mitte der 60er sehr viel. Und wenn man sich die mal so anschaut, was die genau gemacht haben, ich habe mir es hier notiert, also dieses Seda Engineering, die machen Servomotoren und Verstärker haben die gebaut, das braucht man dann eben so für Plattenperipherie, so Zeug. Bendix und Holle machen Peripherie in Form von Tapes, Printer, Monitore, Kartenleser, Papier, Papierbandzeugs, also Lochkarten, Lochstreifen heißt es. Die Daystrom, da steht es, Daystrom, Control Corporation und MySQL Engineers, die kommen aus dem Bauwesen, die machen also so Baustatikberechnungen, auch sowas hat man sich reingeholt, um quasi wieder für diese spezielle Berufsgruppe Software anzubieten, Dienstleistungen anzubieten, auch eben Rechenzeit wieder vermieten zu können. Und das Ziel war dabei eben tatsächlich immer so allumfassend, wir bauen nicht nur den Supercomputer, sondern eben alles, was du irgendwie als Ingenieur außenrum brauchen könntest, haben wollen könntest, kriegst du mit dazu geliefert. Führt dann dazu, das ist wahrscheinlich recht naheliegend auch, nachvollziehbar, dass man natürlich schnell oder auch zu schnell wächst. Das ist selten gesund für ihre Firma, weil man das selten verkraftet. Und es führt auch zu einem gewissen Erfolgsdruck. Man hat dann irgendwie plötzlich eine ganze Menge Aktionäre, die irgendwie was von einem wollen oder die halt irgendwie Dividende haben wollen, die quasi, dass die Firma erfolgreich ist, so. Und hat dann entsprechenden Erfolgsdruck und führt dann dazu, dass 1966 eben 4 von sehr wichtigen Key Engineers, 3 davon aus der Gründerzeit, quasi kündigen und das Weite suchen und sagen, so wisst ihr was, wir machen unser eigenes Ding in Zukunft ohne euch. Und das, glaube ich, trifft der Firma schon. Das ist wahrscheinlich dann auch so ein Punkt, das würde ich ja heute noch einer Firma raten, wenn irgendwie zwei, drei deiner ganz wichtigen Leute abspringen, dann denk mal über deine Firmenvision, Führungsstil und solche Dinge nach, ist vielleicht irgendwie wo der Wurm drin. Ja. Diese Aufkäufe vor allem auch, also bei so einem Aufkauf ist ja nicht damit getan, dass man einfach die Firma kauft, man muss die ja irgendwie integrieren. Man muss irgendwie Geschäftsprozesse zusammenlegen, Daten zusammenlegen, man hat dann möglicherweise irgendwie bestimmte Positionen doppelt, die man halt irgendwie nur einmal braucht. Das heißt, man muss Leuten Abfindung zahlen, man muss irgendwie Geschäftsprozesse eben umstellen, das ist alles recht teuer, recht aufwendig und geht am Ende auf die Liquidität. Parallel dazu gibt es mit der 6600, obwohl die fertig entwickelt ist, Anlaufschwierigkeiten in der Herstellung. Ne? Man kann sich vorstellen, erst über Labormuster, die sind dann irgendwie von besonders wissenden Ingenieuren zusammengelötet und gebaut worden. Plötzlich muss es dann in einem großen Stil gebaut werden, in fast einer Massenfertigung. Gibt dann eine ganze Reihe Anlaufschwierigkeiten, Probleme in der Stabilität. Als Beispiel Lawrence Livermore National Laboratory, LLNL. Die hatten eine Maschine versprochen bekommen im Februar 64 und die wurde dann geliefert fast ein Jahr später. Und das ist halt vielleicht einen so ganz prickelnd. Und das natürlich dann wieder ruft eine IBM auf den Plan, die darüber wissen, über diese Schwierigkeiten und das dann auch leidlich ausnutzen für im Sales-Bereich, quasi wenn ihre Vertriebsleute rausgehen, zu sagen, so, du hör mal, aber Kontodata, da lässt besser die Finger davon, weil die wissen immer lange geben, ne? Wir wissen hier aus internen Quellen und so weiter und so fort. Und wir haben außerdem bald eine neue Maschine, die ist sowieso viel besser als alles andere, als alles wieder dagewesene. Fakt ist, dass die zu der Zeit schon eine ganze Menge an Entwicklungsgeld verschlungen hat. Die Dollars sind von 1965. Und es gibt dann immer einen Prototypen zu der Zeit. Aber es führt dazu, dass eben die Verkäufe zurückgehen oder zurückbleiben, so glaubt man. Als die Maschine dann tatsächlich rauskam, irgendwann haben sie es doch geschafft, stellt sich heraus, dass die eben längst nicht so zuverlässig ist, wie IBM, wie die Sales heute versprochen haben. Kennt man wahrscheinlich auch, wer irgendwie so in so einem Bereich arbeitet. Sales erzählt immer schnell viele Dinge. Und das macht dann aus meiner Sicht zu Recht einen Mr. Norris etwas wütend auf die IBM. Sagt so, ne, was für ein Scheiß. Beruft ihn auf Marktmonopolisierung, auf Antitrustgesetze und strebt eine Klage an gegen IBM. Das hält dann das Management, das Rest des Managements nicht so viel besonders klug, also Vorstand und Aufsichtsrat der Kontodata sagen so, gegen IBM klagen, große Rechtsabteilung, die scheißen mit Dokumenten zu, mit Papierkram zu, dann bist du irgendwie, versinkst du in der Klage und hast keine Luft mehr für was Vernünftiges zu tun. Am Ende schafft das dann doch, sie zu überstimmen und zuzustimmen. Wesentliches Motivation von Norris ist, er will eben diese Praktik von IBM stoppen, damit die nicht bei der nächsten Maschine, bei der 7.6, wieder von vorne losgeht. Weil, ne, wenn man die quasi tun lässt, gewähren lässt und obwohl es eigentlich Gesetze gibt dagegen, dann würde man eben ermutigen, dass sie beim nächsten Mal das Gleiche wieder machen. Also strebt man eine Klage an gegen IBM. Das geht dann vor Gericht, wie es jetzt so losgeht. Und dann bekommen vor Gericht die Anwälte der beiden Parteien die Erlaubnis, jeweils die Unterlagen einzusehen der Gegenseite oder Dokumente anzufordern. Die Literatur spricht jetzt von 8 bis 15 Millionen Unterlagen. Ich weiß nicht genau, was mit Unterlage gemeint ist. Ob das jetzt Blatt Papier sind oder irgendwelche tatsächlich Akten oder Geschäftsvorfälle, die dann natürlich mehrere Seiten Papier sind. Ist im Grunde egal. Fakt ist, es ist ziemlich viel. Da muss man erstmal sich durchackern. Und CDC beschäftigt dann dazu tatsächlich extra Leute, die sie dazu einkaufen, die nichts anderes tun, als diese Unterlagen zu sichten, zu sortieren, aufzubereiten. Und das ist das Neue dran, CDC baut Computer, baut Supercomputer, warum nicht die Dinger auch benutzen, um an der Stelle. Die haben dann eben spezielle Formulare, wo sie quasi diese Dokumente klassifizieren, die man dann auch entsprechend abspeichern kann. Damals natürlich auf Tape. Und dann können die Anwälte in diesen Daten nach bestimmten Begriffen suchen. Das wäre fast so, also im Grunde würde man sagen, verschlagworten. Ich nehme an, sie werden es verschlagwortet haben in irgendeiner Art und Weise. Und das hilft aber dann trotz allem, weil du plötzlich als Anwalt nicht mehr diese 8 oder 15 Millionen Dokumente irgendwie kennen musst, sondern du kannst dann sagen, so, na, jetzt haben wir irgendwie noch den Begriff und dann spuckt dir das System halt irgendwie die Dokumente aus und dann kannst du da eben gezielt nachlesen. So. Und Das hat wohl durchaus geholfen. Das Ganze dauert 2 Jahre, dieser Sortierprozess. Und das ist eben das erste Mal, dass Computer auch tatsächlich in einem Gerichtsverfahren recht wesentliche, tragende Rolle spielen. Ist wahrscheinlich, heute macht man es irgendwie, ne, das ist Alltag. Aber damals, jetzt wird hier Tisch rausgetragen. Nee. So. Währenddessen, auch Gerichtsverfahren kostet natürlich Geld, muss Anwälte bezahlen, diese Assistenten da wollen bezahlt werden. Währenddessen wird das Engineering zunehmend unzufriedener. Die Zukäufe kosten Geld, die Integration der Zukäufe kostet Geld, hatte ich schon erzählt. Das führt dazu, dass Entwicklungsbudgets gekürzt werden. Das will kein Ingenieur gerne haben, wenn er irgendwie plötzlich die gleiche Leistung mit weniger Geld machen muss oder liefern sollen muss. Und was auch passiert, was auch heute noch gern passiert bei solchen Sachen, der Wasserkopf wird eben immer größer. Das heißt, du hast immer mehr Management irgendwie obendrauf, viele Divisions, die dann irgendwie alle gemanagt werden müssen und. Da geht auch ein Haufen Geld drauf. Und gerade die Computer Division ist halt besonders sauer drauf, weil die sich verantwortlich sehen für den eigentlichen Erfolg. Das sind immerhin die, die diese Systeme bauen, die Systeme entwickeln, die man dann auch für teuer Geld verkaufen kann. Und trotzdem sie sich so verantwortlich fühlen für den eigentlichen Erfolg des Unternehmens, müssen auch sie ihre Budgets kürzen. Und das ist dann so der Punkt, wo ich denke, so, also CDC wurde gegründet 57 und jetzt sind wir so ungefähr 10 Jahre später, wo das tatsächlich kippt von so einem Start-up in so ein Großunternehmen. Ne? Das ist irgendwie, plötzlich haben wir 10.000 Leute, man unterliegt irgendwie Sachzwängen, man unterliegt irgendwelchen Aktionärszwängen und so weiter. Und jetzt ist auch plötzlich die Kontrolle weg, dass das Engineering, dass die sagen konnten, was sie eigentlich wollen, jetzt wird von oben diktiert, was sie zu machen haben. Und kommt erstmal nicht so gut an. Wozu das führt, sehen wir später. In Chippewa Falls, das ist ja so 80 Meilen weg von dem Ganzen, das ist so, ne, dort ist die Welt doch in Ordnung, könnte man meinen, zumindest so halbwegs. Dort hat man das Problem, dass zum einen die Maschine weiterhin relativ unzuverlässig ist, also die Meantime Between Failure ist ungefähr 9 Stunden. Man kann sich vorstellen, wenn man heute irgendwie so ein wichtiges System alle 9 Stunden durchbooten müsste, das wäre fast unmöglich. Also würde sofort rausfliegen, aber damals konnte man sich das leisten, weil halt der Mitbewerb deutlich schlechter dran war oder viel langsamer gerechnet hat. Das heißt, die Kunden, die sagten sich, lieber rechne ich in 9 Stunden Intervallen auf dem superschnellen Ding, als auf mein Ergebnis 40 Stunden, aufs Ergebnis 40 Stunden warten zu müssen beim Konkurrenzrechner. So, der Herr Cray, der dann in diesem Chippewa Falls residiert, der ist weiterhin entsprechend öffentlichkeitsscheu. Der gibt es auch, obwohl die 6.6 eigentlich eine recht erfolgreiche Maschine ist, gerade in den Forschungslabors, gibt weiterhin keine Interviews, er verbietet sich weiterhin Kundenbesuche, soll also da gar nicht auftauchen und er tritt dann eben auch aus Zeitgründen, er will ja entwickeln, aus dem Vorstand zurück. Das heißt, da gibt es die ganzen Vorstandsämter, die er noch irgendwie hatte, aus der Gründungszeit gibt er dann vollständig ab. Ja, das passiert in Chippewa Falls. Und 69, ein paar Jahre später sind wir dann so weit, dass die Arbeiten an der 6600 abgeschlossen sind. Ich habe hier noch draufstehen als Notiz. Cray wäre wahrscheinlich heute irgendwie so ein leicht exzentrischer Nerd, könnte man so. Also er ist nicht ganz so introvertiert und öffentlichkeitsscheu, wie man es vielleicht meinen könnte. Der war schon auch auf so öffentlichen Veranstaltungen das eine oder andere Mal da. Es gibt auch 2 Vorträge von ihm auf YouTube zu sehen. Also er spricht auch mal in der Öffentlichkeit, aber nur sehr selten. Also sehr zurückhaltend. Ja, und Ende der 60er sind dann eben die Arbeiten an der Maschine und auch an den Varianten quasi abgeschlossen. Man hat also im Laufe der Zeit aus der 6600 noch ein paar Varianten abgeleitet, um eine breitere Käuferschicht ansprechen zu können. Ne? Nicht jeder braucht irgendwie dieses superschnelle Supercomputing-Ding, manche brauchen vielleicht ein bisschen weniger Leistung oder wollen auch einen Supercomputer, aber können nicht so viel Geld ausgeben. Und auf diese Bedürfnisse ging man dann mit ein paar anderen Modellvarianten ein. Also 6.4 ist eben ein bisschen kleinere Leistung, die 6.5 ist das Ganze dann in zwei so kleine Dinger und eine 6.7 gab es noch, das ist die große Maschine plus so eine kleine CPU nebendran. Diese beiden Varianten hier, die haben dann das Problem, weil plötzlich 2 CPUs auf den Hauptspeicher zugreifen, das ist Kernspeicher und das gibt dann das Bottleneck. Also das kann quasi der Kernspeicher, der ist vom Design her, der ist eben für die 6.6.6 ist der designt worden von der von der Anordnung und vom Zugriff und so weiter wieder zu funktionieren hat. Und plötzlich müssen da 2 CPUs drauf zugreifen und das war dann eben bei den Maschinen immer das Bottleneck. immer das Problem. Es sind auch nicht so, also am allermeisten wirklich davon verkauft worden, mit Abstand. So, genau. Und dann, die eine Maschine ist abgeschlossen, die Entwicklung war schon 63 zu Ende. Wenn die eine Maschine fertig entwickelt ist, bis dann die in Verkauf geht und wird dann ein paar Jahre verkauft. In der Zwischenzeit natürlich müssen die Ingenieure am nächsten Gerät arbeiten. Beginn 65 circa, die 7600. Sollte eigentlich hier unten die 68 werden. Hat aber dann beschlossen, dass der Microcode inkompatibel sein wird. Und deswegen hat man sich dann auch dazu entschlossen, den Namen zu ändern. Von, das ist quasi keine 6000er Baureihe mehr, sondern 7000er Baureihe. Auch hier ist wieder Cray der Entwicklungsleiter. Das Design-Ziel ist dieses Mal keine 50 Mal schneller oder auch nur 10 Mal schneller, sondern bloß 4 Mal schneller. Man geht also von 10 MHz auf 40 MHz. Hier gibt es noch ein bisschen unterschiedliche Literaturangabe. Die einen sagen 40 MHz, woanders liest man 27,5 Nanosekunden. Das stimmt nicht ganz zusammen, aber es geht zumindest in die gleiche Richtung. Was es jetzt wirklich war, am Ende weiß ich es nicht. Die muss man ja bloß darauf verlassen, was man irgendwie in der Literatur nachlesen kann. Die Maschine wurde eingeführt 1969. Für damals 8 Millionen US-Dollar. Das ist immer schwierig, solche Sachen umzurechnen auf aktuelle Kaufkraft, weil sich Warenkörbe ändern und nur Inflation darf man nicht machen. Es gibt verschiedene Webseiten, wo man sowas mal irgendwie einkippen kann. Ich habe das mal ein bisschen probiert. Also ist 8 Millionen US-Dollar für 1969 dürften heute ungefähr 50 bis 60 Millionen US-Dollar sein an Kaufkraft. Oder vielleicht noch ein anderer Vergleich. Das Durchschnittseinkommen zu der Zeit in den USA waren 3.000 US-Dollar im Jahr und ein Ingenieur hatte ungefähr 9.000 US-Dollar im Jahr. Also kann man sich vorstellen, was die 8 Millionen, das ist schon ein Batzen Kohle. Und dann ist es aber so, dass halt für nur viermal schneller ist die Investition meistens, wo man sagt, wir haben noch die 6.600 eh schon da, lassen wir die erstmal laufen, sparen wir uns das Geld. Ja, deswegen ist auch das war nicht so erfolgreich, das System. Ungefähr nur die Hälfte verkauft worden als von der 6.600. So sieht die 7.600 aus, das ist also kein Kreuz mehr, sondern hier so ein C, das ist eine Maschine. Der Rest, da steht noch eine zweite hier hinten. Der Rest ist Peripherie. Irgendwo steht auch, wo sie her ist, da oben. Die ist auch vom Lawrence Livermore National Laboratory, ist die her. Und das ist eine C-Form, war für die Maschine der bestmögliche Kompromiss aus Wartung und Signallaufzeit. Man muss aus Wartungszwecken eben auf beide Seiten der Schränke ran. Man muss aufpassen auf die Signallaufzeiten. Bei den 40 MHz hat quasi einen Taktzyklus, kommt das Signal 5 Meter weit. Also muss man das irgendwie so bauen, dass man quasi sich Speicher relativ zentral hält, die CPUs nah dran und alles, was irgendwie schnell zusammenarbeiten soll, muss jetzt unter 5 Metern an Leitungslänge haben. Peripherie natürlich entsprechend mehr, das ist ja auch langsam getaktet. Ein wichtiges Feature hier noch, bei der 6600 hat man ja gesehen, dass die kommt mit sehr wenigen Instructions aus. Das ist quasi so eine sehr frühe RISC-Maschine. Was hier das erste Mal eingeführt wurde in der Computerei, ist Pipelining. Das heißt, die Maschine war die erste, die Instruction-Pipelines hatte. Mittlerweile kommt keine moderne CPU mehr ohne Pipelining aus. Die haben dann irgendwie 8-fach, 10-fach, 16-fach, je nachdem, wo sie quasi Kommandos parallel abarbeiten. Die Maschine hat ja 2-fach-Pipeline, also relativ einfach nur, aber damals eben quasi eine Neuheit, die man auch heute noch benutzt. So, und dann gibt es noch einen Nachfolger. Ich hatte ja gesagt, wir kommen bis zu 8600. Da war dann von vornherein klar, wir wollen nicht rückwärtskompatibel sein, soll nochmal schneller werden. 8 Nanosekunden Clockcycle, das sind 150 MHz. Das ist 1969 und ich habe mir rausgesucht, ein Pentium 1 hatte 125 MHz im ersten Halbjahr 95. Also ein paar Jahre später. Mit den, ja, also wo man sich vorstellen kann, was das eigentlich auch für eine Herausforderung war. Und ein Pentium 1 ist halt irgendwie so ein Ding und die CPU ist halt, ne, so ein Kasten, also auch wieder mit Signallaufzeiten, solche Sachen. War von Anfang an geplant als Quad-CPU. Ich habe vorher schon erzählt, Dual-CPU war schwierig mit den Speicherzugriffsgeschichten. Von Anfang an stand irgendwie fest, oder war das Designziel, wir wollen eine 4-fach-CPU bauen. Die Haken dabei ist, die Probleme, die man zu der Zeit hatte oder lösen wollte, waren meistens eben sequenzielle Probleme. Und ein sequenzielles Problem kann man nicht einfach mal so halbieren oder vierteln. Man muss dann, wenn irgendwie das Problem anders angehen oder gleich ganz anders rechnen. Das hat man auch zum Teil heute noch in so Multicore-Architekturen, wo sich noch manche Software schwer tut oder wo man dann auch die Software oder den Code entsprechend anpassen muss, dass der auf Multicore läuft, weil man eben so Probleme nicht einfach so zerpflücken und zerlegen kann. So, und dann gibt es eben auch wieder das gleiche Entwicklerteam, eingespieltes Team in Chip Over Falls im Labor. Außer jener Jim Thornton, das ist der, der dieses Buch geschrieben hat, das von dem PDF vorhin. Der hört auf dort, geht zurück nach Arden Hills, das ist auch ein Entwicklungslabor von Control Data, und fängt dort an, den Star 100 zu entwickeln. Das wird der erste Vektorprozessor-Rechner sein auf der Welt, den es gibt. Das wäre dann auch wieder ein eigener Vortrag. Das ist dann schon so ein so Seiten aus, den ich anfangs meinte. Ne? Da fängt man dann an, sich das irgendwie verzweigt. Das ist ein breites Feld. Wie schaut die aus? Das wäre so ein Mockup davon, die ist, wie gesagt, nie verkauft worden. Und wer jetzt eine Cray 1 zum Beispiel schon mal gesehen hat, das dürften vermutlich alle hier sein, der wird feststellen, dass es schon sehr viel Ähnlichkeit mit der Cray 1 hat, dieses Design. Die ist ein bisschen höher und die Sitzbank ist ein bisschen höher, aber so grundlegend. Ja, war natürlich dichter gepackt als die Vorläufermaschinen, so die Idee. Dann hat man irgendwie auf Testmodule gebaut, auf jedem Modul 8 Schaltkreisboards, also Circuitboards, und stellt dann eben fest, dass jedes Modul ungefähr 3 Kilowatt Leistungsaufnahme hat. 3 kW, was man aus so einer Einzelsteckdose rauskriegt heutzutage ungefähr im Haushalt, also so staubsaugermäßig. Ein Modul. Steht da irgendwo, wie viele Module drauf sein sollten? Nein, ich glaube nicht, jedenfalls eine ganze Menge von diesen Modulen. Also kann man sich vorstellen, 8 Circuitboards, das ist vielleicht irgendwie so ein Modul, ne? Ja. Werden schon ein paar gewesen sein. Also braucht viel Strom. Viel Strom braucht auch viel, erzeugt viel Hitze, die muss irgendwie weg. Man hat dann eben auch das Problem der Kühlung. Die Idee war dann quasi in den Boards Kupferplatten reinzubauen. Ich habe leider kein Board dabei, ist ein bisschen schwer zu sehen, aber das ist im Grunde, man kann sich vorstellen, so eine Platine, so eine Pertinax-Platine, da ist dann in der Mitte eine Kupferplatte und oben und unten ist dann das Pertinax, wo die Bauteile drauf gelötet sind. Also das ist tatsächlich also wie so eine Sandwich-Geschichte. Und die Kupferplatte ist dazu, dass quasi die Wärme, die da entsteht, rausgezogen wird aus dem Board und hinten dann irgendwie an was Flüssiggekühltes abgegeben wird. Ja, das Kühlaggregat hätte dann 20 Tonnen gewogen. Auch entsprechend voluminös, verglichen zu den anderen Systemen. Und man kann sich auch vorstellen, so ein einzelnes Modul, wenn da 8 so Circuitboards drinstecken und jedes Circuitboard hat auch noch mal einen Kupferkern innen drin, was das dann an Gewicht hat. Also da wiegt so ein Modul schon irgendwie ein paar Kilo. Und ja, das ist dann ganz auf diese Größe schwierig. Und auch nachvollziehbar, das sind diskrete Bauelemente, wir sind immer noch in der Zeit, wo man mit Transistoren, einzelnen Transistoren baut. Man hat eine Riesenmenge an Lötstellen, da entsteht ein ganzer Haufen Wärme. Und Lötzinn und Lötstellen und Wärme ist immer nie so gut, wenn es jetzt natürlich heiß wird. Das heißt, die Maschine war auch nicht sehr zuverlässig oder in der Entwicklungszeit. Das hat man dann schnell gemerkt, dass es irgendwie so nicht wirklich weitergehen kann. Und genau so war es dann auch. 1971, 2 Jahre dran entwickelt. Passiert nicht wirklich was, es gibt also keinen Fortschritt. Dann war nochmal so eine Ausgabenkürzungsgeschichte am Start. Sollten also 10%, alle Abteilungen sollten 10% kürzen als Vorgabe des Managements. Jetzt hatte das Labor von Cray 40 Engineers. 10% würde bedeuten, 4 Mitarbeiter müssen weg. Wollte er nicht. Der will alle Mitarbeiter behalten. Was hat er getan? Er hat auf sein eigenes Gehalt verzichtet, weil es eben auch wohl diese 10% am Gesamtbudget wären. Wollte umsonst arbeiten. Umsonst arbeiten ist in den USA nicht erlaubt. Und deswegen hat er dann von da weg den gesetzlichen Mindestlohn quasi bekommen, damit seine Ingenieure bei ihm weiter bleiben können und weiterentwickeln können. Gut, der hat natürlich auch Aktien bei an der Firma, Anteile entsprechend, also der hatte noch genug sein Auskommen, so, das war kein so Problem. Aber ich finde es so eigentlich einen feinen Zug seinen Leuten gegenüber, ne? Wenn man sagt, so komm, ich will euch alle behalten, ich weiß, was ihr könnt, ich vertraue euch und dafür verzichte ich eben, stecke ich zurück und verzichte ich auf Geld. So, und auf der Management-Seite von Control Data war eben dieser Schwenk auf die Services. Hardware ist irgendwie durch, war so die Meinung damals. Services, mit Service verdient man Geld, das macht heute IBM und HP auch, probieren das genauso, mit mehr oder weniger großen oder keinen so großen Erfolg. Also auch da wiederholt sich Geschichte, dass man sagt, so Dienstleistung ist irgendwie der heilige Gral der Zukunft, dort macht man Geld, stimmt auch nur beschränkt. Gibt da noch so ein nettes Zitat von dem Bill Norris. Also, wohlgemerkt 71, ne? Also jeder, der einen Computer hat, braucht, hätte einen. so seine Meinung. Und dann war es natürlich nachvollziehbar, dass er dann sagte, wir machen Service. Das ist dann wieder so diese Geschichte mit Rechenzeit vermieten als Dienstleistung, Consulting-Dienstleistung, Programmierdienstleistung, solche Sachen. So, und dann wird irgendwann mal, treffen sich eben ein Seymour Cray und jener Norris, die kennen sich ja noch aus der Gründerzeit, alte Freunde, im Headquarter, wo ihm dann ein Cray erläutert, hör mal, was wir da hier vorhaben mit der 8.6, das haut so nicht hin. Ja? Wir sind irgendwie völlig auf dem falschen Dampfer, wir müssen nochmal von vorne anfangen. Ich brauche neues Geld. Dann sagt dann Norris, ja, das ist schön und gut, aber das haben wir nicht. Es gibt eben noch diese Entwicklung dieser Star 100, diese Vektormaschine von dem Jim Thornton. Und er meint dann eben, hör mal, wart doch mal ein Jahr, bis dahin ist die Star 100 quasi fertig entwickelt und dann können wir das Geld dann bei dir weiter ausgeben. Cray bietet sich Bedenkzeit aus, fährt zurück in sein Labor, berät sich mit ein paar Vertrauten und zum Beispiel auch einem Mr. Mulaney, das war einer von diesen vier Ingenieuren, die gekündigt haben sehr früh. Der war Director of Engineering zu der damaligen Zeit, der macht ja was anderes. Hat sich jetzt mit denen beraten. Da wird dann auch geschildert in der Literatur, dass er normalerweise ist er ja immer sehr zurückgezogen in seinem Labor, der kommt irgendwie sehr früh oder arbeitet sehr spät, dass er nicht gestört wird, dass er irgendwie auch niemanden trifft. Und da haben wir dann zu der Zeit plötzlich relativ häufig wohl auch auf den Gängen laufen sehen in die Labors zu den einzelnen Leuten, weil er sich irgendwie da besprochen hat. Ja, und dann beschließen sie eben, lass uns was Eigenes bauen, eine eigene Firma bauen, kratzen Geld zusammen, relativ viel, 20% davon kommen von Cray selbst. Sie suchen sich ein kleines Entwicklerteam, das auch noch weniger Geld verdient, aber trotzdem mitzieht, also auch aus freien Stücken. Und dann gibt es eben eine Nachricht, heute würde man E-Mail sagen, damals war das eben ein Memo, an den Herrn Norris, an den CEO von Control Data, dass die 8.6 nicht wirklich weiterentwickelt werden kann und Herr Cray eine eigene Firma gründen wird. Und dann verlässt eben Cray mit 6 Leuten Control Data und gründen Cray Research im 71. Interessant dran ist, der Geist der Firma, der Control Data, er sagt eben so, naja gut, ein so Mitarbeiter hat nur ein Leben, ne, warum soll ich den halten, wenn der meint, der muss was anderes tun, dann soll er irgendwie was anderes tun und wir als Firma, wir können uns immer wieder neu erfinden und schlussendlich führt es dann dazu, dass auch eine Control Data tatsächlich Geld investiert in quasi die Abtrünnigen, wenn man so will. Ja, netter Zug. Genau. Das war's, was ich heute sagen hatte dazu. Ich habe jetzt hier noch ein paar Quellen dabei, die Folien, wie gesagt, gehen dann ja eh online. Also das ist nochmal dieses PDF. Dann wahrscheinlich das bekannteste Buch zu dem Thema ist The Superman. Das beschreibt quasi diese ganze Geschichte jetzt. Die geht da noch ein bisschen weiter. Im Grunde ist es die Geschichte von Seymour Cray, die da drin steht. Und dann gibt es noch ein HR Pioneers. Das habe ich selber nur bisher kurz angelesen. Das ist relativ neu. Weil wohl Control Data, die waren auch sehr innovativ in der Art und Weise, wie sie mit Mitarbeitern wie sie Mitarbeiter gefördert haben, wie sie so der Mitarbeiterumgang, das Management mit den Mitarbeitern und waren da sehr vorne dran. Und das ist dann in dem Buch hier beschrieben. Genau, was haben wir hier noch? Ach ja, da ist auch dieses PDF hier, das ist die gleiche URL. Da steht sehr, sehr viel über die Maschine selber. Der hat da sehr viel zusammengetragen, auch viel technische Details. Dann gibt es dankenswerterweise vom Charles Babbage Institute, die sammeln so Oral Histories, nennen die das immer, wo sie quasi Interviews führen und ein guter Teil davon ist als PDF-Transkript verfügbar und da gibt es dann eben auch zum Beispiel eins mit dem William Norris, das ist der CEO von Control Data und diesem Frank Mulaney, der lange dieser Head of Engineering war und einer von diesen vier, die da gekündigt haben. Dann gibt es noch Gordon Bell, wo gehört denn Gordon Bell gleich wieder hin? Nicht zu Microsoft eigentlich, der war vorher woanders. Fällt mir mal den ein. Von denen gibt es noch sehr schöne Präsentationen, wo er auch mal so ein bisschen auf die technologischen Entwicklungen von so Control Data über Cray-Systeme, Vektor, Parallelrechnen bis hin zu modernen HPC-Clustern, so ein bisschen so Kurve zieht, wie das sich so alles entwickelt hat, zu kriegen. Und dann eben diese beiden YouTube-Videos, eins von beiden, ich glaube bei dem hier, da steht immer groß dabei, das ist der einzige Talk von Seymour Cray, das ist falsch, es gibt nämlich zwei. Und das ist noch eine relativ neue Dokumentation, die in Chippewa Falls gibt es ein Museum, ein Cray-Museum, und die haben mal so eine, die läuft nicht lange, 20 Minuten oder so. So Dokumentation, muss ich ein paar so Leute auch befragen. Das ist aber mehr so aus der Cray-Ära raus, dann auch so Leute, die in der Fertigung tätig waren, die dort gelötet haben, Leute aus dem Field Engineer. Aber es ist ganz interessant zu schauen, was die so erzählen. Und damit bin ich am Ende und offen für Fragen. Oder Diskussion. Alle zufrieden. Ansonsten wäre ich auch heute noch ein bisschen und morgen noch den ganzen Tag da und laufe irgendwie hier im Gang rum. Das heißt, man kann mich auch gerne ansprechen zu diesen Dingen. Ich kann auch gerne noch sagen zum Computermuseum München, das ja irgendwann wieder mal online gehen soll. Aber da sind halt Behörden dran beteiligt und Behördenmühlen malen zwar, aber sie malen sehr langsam.
Kannst du dazu vielleicht ganz kurz den Stand sagen? Das Letzte, was ich gehört habe, war, das Dach ist kaputt, ihr müsst wieder umziehen.
Nein, das Dach ist nicht kaputt, das Dach wird kaputt geredet. Können wir das rausschneiden? Nein. Wir haben die Geräte in einem ehemaligen Flugzeughangar drinstehen und vor einigen Jahren, wir sind dann eingezogen unter der Prämisse, dass der Hangar temporär gesperrt wird, wenn die Wind- oder Schneelast auf dem Dach zu groß wird, weil man nicht genau weiß, wie stabil das Dach ist. Das ist so eine freitragende Holzfachwerkskonstruktion, ein sogenanntes Zollinger-Dach. Davon gibt es nicht mehr so viele in Deutschland. Das ist irgendwie, ich glaube, vor dem Krieg gebaut worden, zwischen den Kriegen irgendwie gebaut worden. Das Witzige daran ist, wenn man das sieht, dieses Fachwerk sind alles gleiche Holzteile. Die sind bloß mal so, mal so, mal so, mal so zusammenverschraubt, und damit wird das so eine tragende Konstruktion. Das scheint offenbar statisch nicht ganz einfach zu berechnen zu sein. Und deswegen weiß keiner so genau, wie stabil es ist. Also war dann irgendwann, was kann ich sagen, 2010? 9? Gab es irgendwann im Dezember ziemlich heftige Winterstürme, und dann hat man die Halle gesperrt, und dann gab es ein Gutachten und ein Gegengutachten und noch ein Gutachten. Ich glaube, das waren's. Die alle zu verschiedenen Ergebnissen kommen, und das Ende vom Lied ist aber, dass man nicht genau weiß, wie stabil das Dach ist, und deswegen ist es dauerhaft gesperrt, das Ding. Das ist unbefriedigend, weil da steht der ganze Kram drin und keiner darf rein. Dann haben wir zugesagt bekommen in diesem ganzen Hochschulkonstrukt, wir bekommen das ehemalige Unteroffiziersheim. Da passiert jetzt auch tatsächlich Umbauarbeiten, das wird renoviert. Sollte eigentlich schon fertig sein, dann kam man drauf, dass man vielleicht doch nicht. Also das war ursprünglich als Zwischenlösung gedacht, und dann kam man irgendwie während der Renovierungsarbeiten drauf, dass es wieder doch keine Zwischenlösung, sondern die endgültige Lösung sein könnte für ein Museum. Das heißt dann aber auch, dass es da auf dem Betrieb ist, und dann gibt es plötzlich andere Anforderungen an Fluchtwege, andere Anforderungen an so Rollstuhltauglichkeit und den ganzen Kram. Und jetzt wird da halt irgendwie quasi in das fast fertig gebaute Ding nochmal umgebaut. Und mein letzter Stand war bis vor eineinhalb Wochen, dass wir ungefähr zum Jahreswechsel umziehen können, und die letzte Korrekturmail sagt Mitte 2017. Dran glauben tue ich erst, wenn wir wirklich drin sind. Also es wird umgebaut, ich habe selber schon gesehen, die Klimatechnik ist fertig, der Doppelboden ist fertig, die Elektroverteilung ist, meine ich, auch fertig, Netzwerk ist noch nicht ganz drin, aber da werden wir eh viel den Doppelboden dann reinlegen, das musst du so reinwerfen. Wir haben schon einen Raum als Büro und Labor, so arbeitsplatzmäßig, wo man so kleine Reparaturen machen kann, haben wir schon bezogen drin. Ein Teil von dem Gebäude wird Lager sein, auch der ist schon in Benutzung und quasi voll. Aber die eigentliche Ausstellung ist eben noch nicht da, und die werden wir dann hoffentlich mal irgendwie dann doch Mitte 2017 wieder, und dann haben wir wieder Ausstellung, und dann können wir die Dinge wieder betreiben. Dann gibt es auch wieder Online-Zugänge, dann kommen sie wieder einloggen drauf von draußen. Das ist alles da, aber halt. Und deswegen sage ich, da arbeiten halt, da sind Behörden mit beteiligt, müssen mit beteiligt sein. Da gibt es irgendwie ein Bauamt dazu, das da irgendwie, das Architekturbüro wird ja bezahlt von der Bundeshochschule, der Umbau aus dem Etat raus. Und entsprechend plane natürlich dann deren Stellen mit, müssen ja, das sehe ich ein, aber das ist halt irgendwie alles ein bisschen zäher, wie man es sich vielleicht in der freien Wirtschaft wünschen würde oder wie man es aus der freien Wirtschaft kennt. Aber wir sind froh, dass wir es haben, weil es uns halt nicht wirklich viel Geld kostet. Also das ist jeder, der irgendwie eine größere Sammlung betreibt oder vielleicht auch in einem Museum irgendwie involviert ist oder in irgendeinem so einem Sammlerverein involviert ist, der weiß, Platz, billiger Platz ist immer ein Problem, wenn man irgendwie Fläche braucht. Das ist nie einfach und deswegen nehmen wir es halt erstmal so hin und sind ein bisschen frustriert, aber freuen uns dann doch, wenn es dann endlich so weit ist und wir in Betrieb gehen können. Ja, das ist der aktuelle Stand. Weitere Fragen, Diskussionen? Dann sage ich danke und viel Spaß bei der Ausstellung.